für die damalige Zeit, und das heißt jetzt noch während des Zweiten Weltkriegs, war die Schaffung einer solchen Institution tatsächlich etwas Neues.
Joachim Becker vom Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung an der Wirtschaftsuniversität Wien über die Gründung des IWF, des Internationalen Währungsfonds.
Sie war die Konsequenz aus dem Versagen der internationalen Regulierung des Geld- und Waren- und Kapitalverkehrs in der Zwischenkriegszeit, speziell in den 1930er Jahren.
The Allies had barely landed at Normandy, when the idea of a monetary fund began to move rapidly from concept to reality.
Am 6. Juni 1944, dem D-Day, landeten die Alliierten in der Normandie. Der militärische Schlag sollte zum Zusammenbruch des Hitler-Regimes führen. Damit beginnt das Video zur Geschichte des International Monetary Fund, das auf der Homepage des IMF zu finden ist.
The idea was that by working together to increase world economic welfare, nations would also increase the chance of political peace.
Von 1. bis 22. Juli 1944 versammelten sich die Finanzminister von 44 Staaten im US-Bundesstaat New Hampshire in dem kleinen Ort Bretton Woods, um die Gründung des Internationalen Währungsfonds vorzubereiten.
In the summer of 1944, in the remote mountains of New Hampshire, the staff of the reopened Mount Washington Hotel was preparing for the gathering officially known as the United Nations Monetary and Financial Conference.
Ziel dieser Konferenz war es, aus der Weltwirtschaftskrise und der großen Depression der 1930er Jahre Lehren zu ziehen, erklärt Joachim Becker. Damals war es zu Abwertungswettläufen der Währungen gekommen, die dazu führten, dass der Welthandel einbrach und damit die Zahl der Arbeitslosen explodierte.
Weil alle Länder exportieren wollten, keines wollte importieren und die entsprechenden Konflikte, die dadurch auch verschärft worden sind. Und das Ziel war eine größere Stabilität des internationalen Geldsystems, auch Kapitalverkehrs, sicherzustellen. Und es hat zwei grundlegende Positionen gegeben, die damals vertreten wurden. Die eine Position war jene der USA, der sogenannte Weitplan.
Benannt nach Harry Dexter White, dem US-amerikanischen Verhandlungsführer. Der britische Verhandlungsführer war John Maynard Keynes.
Each man had ideas for institutions that would help bring about prosperity and peace in the post-war world.
Auch wenn die Stabilisierung des Finanz- und Wirtschaftssystems ihr gemeinsames Ziel war, so verfolgten Keynes und White doch sehr unterschiedliche Pläne. Der White-Plan setzte auf den Dollar als Grundlage des internationalen Finanzsystems. Der Keynes-Plan hingegen,
der war in gewisser Weise deutlich ambitionierter, als er eigentlich sowas vorgesehen hat wie eine internationale Reservewährung, Kunstwährung, den Bankor.
Durchgesetzt hat sich der amerikanische White-Plan. Im sogenannten Bretton Woods-Abkommen wurde der Dollar mit einem fixen Wechselkurs an Gold gebunden und alle anderen Währungen an den Dollar. Der neu geschaffene Internationale Währungsfonds sollte Krisenländer unterstützen, Kredite aber nur unter bestimmten Bedingungen gewähren. Auch in dieser Hinsicht hätte der Keynes-Plan eine andere Politik verfolgt, erklärt der Entwicklungsökonom Joachim Becker.
Nämlich, dass nicht nur die Defizitländer, sondern auch chronische Länder mit einem chronischen Außenhandelsüberschuss oder genauer Leistungsbilanzüberschuss ebenfalls Anpassungsmaßnahmen gedrängt worden wären. Das heißt, eine Asymmetrie bei sogenannten internationalen Ungleichgewichten. Eben nicht nur Länder, die Defizite haben im Außenwirtschaftsverkehr, sondern gerade auch jene Länder, die einen chronischen Überschuss haben und eigentlich auch eine Politik verfolgen, die darauf gerichtet ist, einen Überschuss zum dynamisierenden Motor der Wirtschaft zu machen. Also was würde man neomerkantilistische Wirtschaftspolitik bezeichnen.
Die USA waren von Beginn an in der stärksten Gläubigerposition und bestimmten damit die Politik der Kreditvergabe, so Elisabeth Springler, Ökonomin an der Fachhochschule des BFI Wien.
Und vor diesem Hintergrund sind sehr viele Forderungen von Strukturanpassungsprogrammen auch einer Wirtschaftspolitik unterworfen, die einer sehr liberalen Wirtschaftspolitik der US-amerikanischen Wirtschaft nahesteht. Und ein großer Kritikpunkt in dem Zusammenhang ist, dass es nicht notwendigerweise die Wirtschaftsstruktur des jeweiligen Landes reflektiert, sondern sozusagen eine sehr liberale Agenda hat und diese Agenda dann auf das jeweilige Land projiziert werden soll.
Der Internationale Währungsfonds verstärkt die Vormachtstellung der reicheren Industriestaaten gegenüber den ärmeren Staaten, so die Kritik, die seit den 70er Jahren immer lauter wurde. Grund dafür sind die Auflagen, die mit einem IWF-Kreditprogramm einhergehen.
Der Internationale Währungsfonds macht ja auch große Länderstudien und gibt dann Empfehlungen aus. Gibt Empfehlungen aus zur Flexibilisierung und Liberalisierung einerseits beispielsweise des Arbeitsmarktes. Was wünscht man sich da an zusätzlicher Liberalisierung von wohlfahrtsstaatlichen Gedanken? Was wünscht man sich, wie sollte ein Pensionssystem ausschauen? Welches Volumen sollte der öffentliche Sektor haben? Wie groß sollte der Verwaltungsapparat sein? Also hier werden schon ganz konkret immer für den einzelnen Nationalstaat Forderungen getroffen, die allerdings immer natürlich abzielen, einerseits schlanker Staat, sehr große Flexibilisierung auf allen wohlfahrtsstaatlichen Bereichen.
Der Internationale Währungsfonds geht im Prinzip von der Mainstream-Ökonomie aus, er geht im Prinzip von einer weitgehenden Selbstregulierungsfähigkeit der Märkte aus. Das heißt, insofern wird eben auch Staatsintervention als eine zentrale Ursache von Instabilität gesehen,
erklärt Joachim Becker die IWF-Rezeptur, die Schuldnerländern verschrieben wird.
Besonderes Augenmerk legt der Internationale Währungsfonds üblicherweise bei den Beurteilungen auf die Frage des Budgetdefizits. Von daher stehen starke Kürzungen des Budgetdefizits und meistens auch einseitig sehr stark auf der Ausgabenseite, nicht auf der Einnahmenseite, im Vordergrund und sehr oft eben auch Sozialausgaben.
An dieser Sparkur hält der IWF eisern fest. Nur was die Wechselkurspolitik betrifft, hat der IWF einen politischen Kurswechsel vollzogen, erklärt Joachim Becker vom WU-Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung.
In den 1980er Jahren hat der Internationale Währungsfonds standardmäßig verlangt, dass die Währung stark abgewertet wird. Üblicherweise ist die Wirkung einer Abwertung, dass die Importe verteuert werden und das heißt eben auch, dass im Zweifelsfalle zurückgehen, ja, und dass die Exporte tendenziell begünstigt werden. Das Ziel dieser Maßnahme war im Prinzip, das Leistungsbilanzdefizit und Handelsbilanzdefizit zu reduzieren.
Von der Währungsabwertung ging der IWF in den 90er Jahren ab und wechselte die Strategie. Ziel war nun die Verteidigung der bestehenden Wechselkurse in den jeweiligen Krisenländern, so Becker.
Und die Konsequenz war dann eben eine Politik besonders scharfen Sparens mit dem Ziel, die Masseneinkommen zu senken, über das Senken der Masseneinkommen die Nachfrage zu senken und die Importe zu reduzieren, damit das Leistungs- und Handelsbilanzdefizit zurückgeht. Das ist eine Politik letztlich der Deflation, die so auf sinkende Preise setzt. Das wird manchmal auch als sogenannte innere Abwertung bezeichnet, weil die äußere Abwertung soll nicht erfolgen. Die Konsequenz ist im Regelfall eine ganz besonders scharfe und lang andauernde Rezession. Diese Politik ist im Jahr 2001, 2002 im Fall Argentinien spektakulär gescheitert.
Als 2001 die argentinische Regierung ankündigte, das vom IWF vorgegebene Haushaltsziel nicht zu erreichen, weigerte sich der IWF, die nächste Kredittranche zu überweisen. Das Bankensystem kollabierte, die Konten wurden eingefroren. Es kam zu Massenprotesten. Mit Topf und Deckel zogen die Menschen jeden Abend durch die Straßen von Buenos Aires und machten Krach gegen die Sparpolitik, die hauptsächlich die Armen traf.
Staaten machen sehr ungern Pleite oder werden sehr ungern säumig bei ihren Schuldenrückzahlungen, weil es verschärft dir ein schlechtes Image an den internationalen Kapitalmärkten und du wirst in der Regel dann in den nächsten Jahren zumindest dann sehr schwer noch Kredite bekommen. Darum ist sozusagen Schulden zahlen, was unangenehm ist, aber was man, solange man es irgendwie machen kann, macht. Und allen voran den IWF.
Denn der Internationale Währungsfonds, dem zurzeit 188 Mitgliedsländer angehören, hat den Status eines bevorrechtigten Gläubigers, so Beat Weber, Ökonom an der Österreichischen Nationalbank, die Österreich beim Internationalen Währungsfonds vertritt.
Und das Argentinien, das in den Nullerjahren mal nicht gemacht hat, war sozusagen ein ganz unüblicher Präzedenzfall, der sehr viel über die wirklich ganz prekäre Lage von Argentiniens damals ausgesagt hat und auch den politischen Willen, sich nicht mehr Vorschriften machen zu lassen, was man für eine Wirtschaftspolitik macht. Aber sozusagen, bis es so weit kommt, da muss man dann schon wirklich sehr im Eck sein, dass man diese Nachteile in Kauf nimmt, die mit einem Schuldenmoratorium verbunden sind.
Argentinien hat seine Schulden beim IWF 2005 beglichen. Auch um sich vom politischen Druck zu befreien, wie der damalige Präsident Néstor Kirchner anmerkte. Er warf dem Fonds vor, mit seinen Auflagen für die argentinische Wirtschaftskrise mitverantwortlich zu sein. Mit den Auswirkungen der IWF-Programme auf Osteuropa, darunter Ungarn, Lettland, Rumänien, die Ukraine, Serbien und Bosnien-Herzegowina, hat sich der Entwicklungsökonom Joachim Becker auseinandergesetzt.
Dort hat überwiegend bisher der Wechselkurs gehalten werden können. Man darf allerdings nicht übersehen, dass beispielsweise in Lettland innerhalb eines Jahres das Bruttoinlandsprodukt um etwa 18% zurückgegangen ist, nämlich im Jahr 2009. Das war die stärkste Schrumpfungsrate europaweit. Und dass eine ähnliche Wirtschaftspolitik, wie sie in Argentinien gescheitert ist, im Prinzip jetzt in der Europäischen Union verfolgt wird, inzwischen auch in den südeuropäischen Ländern der Eurozone wie Griechenland.
In vielen Fällen verschärft sich die Verschuldung der Krisenländer. Denn die vom IWF erzwungenen Wirtschaftsreformen setzen nicht an der Wurzel der Probleme an.
Und eine der Wurzeln ist klarerweise, dass es ungleiche Entwicklungsmuster gibt und dass auch die produktiven Strukturen, beispielsweise in Ländern wie Griechenland oder Lettland oder in der Vergangenheit Argentinien, eben gezielt gestärkt werden müssten. Vielmehr führt die Politik des starken Sparens dazu, dass die Binnennachfrage ganz stark einbricht. Und das heißt, dass die Defizite in der produktiven Struktur erhalten bleiben. Und wie werden die Importüberschüsse abgebaut? Im Prinzip werden sie dadurch abgebaut, dass die Masseneinkommen reduziert werden. Und wenn die Masseneinkommen wieder steigen, steigen wieder die Importe. Also insofern wird das Problem nicht behoben.
Ein Teufelskreis. Denn wenn eine Ökonomie so stark schrumpft, nimmt die Schuldenlast zu. Auch wenn die Außenhandelsdefizite reduziert werden konnten, wie im Fall Griechenlands, erklärt Joachim Becker.
Wenn sie eine starke Rezession auslösen, ist völlig klar, dass die privaten Schuldner und Schuldnerinnen in Zahlungsprobleme kommen. Ja, und insofern wird der Bankensektor in der Tendenz geschwächt, nämlich der inländische. Und insofern heißt das eben auch, dass eine Politik, die letztlich deflationär angelegt ist, die Verschuldungsprobleme nicht löst, auch nicht lösen kann, sie sogar in der Tendenz verschärft. Und genau das hat man auch in den Ländern der Eurozone mit IWF-Programmen deutlich erkennen können.